Herzlich willkommen zu Just Brew It, dem Hobbybrauer-Podcast mit Dave und Friedi. Wir sind mittlerweile bei Folge 6 oder nennt es Folge 5.2, wie auch immer. Heute geht es um die Aromagaben im Heißbereich. Und vorher haben wir noch jede Menge andere Infos und noch so ein paar Rubriken für euch, wie immer. Und erstmal ein herzliches Willkommen an Dave, der mir hier gegenüber sitzt.
Servus, grüß dich.
Na? Sehr gut. Dave, was hast du im Glas? Ich sehe da, du wirst schon wieder schwer getrunken. Es ist übrigens ja. 15 Uhr, beste Kaffee- und Kuchenzeit in Deutschland.
Deswegen gibt es bei mir auch ein Bier, was halt so schön diese Schokoladenaromen hat, nämlich ein englisches Porter.
Und sehr gut, so sieht das, sieht fast aus wie Kaffee, genau.
Ja, schon, ne? Und tatsächlich, wenn du es gegens Licht hält, ist es noch so ein bisschen, ja, so rötlich, schimmert es noch so durch, aber das kann man jetzt halt hier nicht sehen, weil ich an der dunklen Ecke sitze. Also dunkler. Ich meine, du brauchst ja nur eigentlich in den Innenraum gehen, dann sieht das Bier halt aus wie pechschwarz. Aber das ist ja halt so. Und du? Geht's dir besser eigentlich?
Mir geht's besser. Ich trinke trotzdem kein Bier und habe hier aus einer wunderschönen Just Brew It Kaffeetasse ein Kaffee in der Tasse.
Jetzt machst du den Stäuber.
Ja, das war jetzt echt, das war nicht schlecht. Knapp. Aber ja, ich trinke einen Kaffee aus unserer Tasse. Ich wollte ja einfach nur mal unsere schöne Tasse nochmal in die Kamera halten.
Ja, die ist auch echt schön. Ich sehe ja, Simone hat ja den Gym-Bag und der ist echt richtig cool. Also nächsten Monat, habe ich mir schon gesagt, gönne ich mir zu Weihnachten ein bisschen Merch von uns. Dann kaufe ich mal gespannt. Ein bisschen eins. Einen bei uns im Schuppen.
Ich bin gespannt. Übrigens, für alle da draußen, wir haben ein neues T-Shirt am Start. Da geht's thematisch um das Thema Flaschenbacken.
Genau, das wollen wir ganz bewusst adressieren.
Genau, wir sind entschieden dagegen und da ist ein durchgestrichener Backofen mit Flaschen drin und drüber steht Quaik. Nee, in den Ofen gehört Quaik. So.
Genau, gehört nur Quaik.
Und es hat einer von euch da draußen hat schon ein T-Shirt davon gekauft. Ich bin gespannt, ob man es dann irgendwo sieht bei Instagram oder Facebook oder so.
Ja, genau. Bitte irgendwie, wenn ihr das mal postet, verlinkt uns, macht einen Hashtag JustBrewIt und ja, nur Quaik gehört in den Ofen, könnten wir auch noch als Hashtag machen. Und schickt uns das Bild, weil wir freuen uns da immer und würden das auch gerne dann reposten, weil das ist schon cool, wenn Leute irgendwie so mit den T-Shirts rumlaufen.
Mega gut. Genau, Merch. Und dann hätte ich auch noch einen anderen Aufruf. Und zwar laufen wir gerade ein bisschen leer an Hobbybrauerbieren für die Bier-Review. Also wir haben aber auch immer vergessen zu erinnern, dass
das wieder zu erwähnen. Oder,
ja, genau, das wieder zu erwähnen. Also wir brauchen wieder
dass wir kein von euch, Bier mehr haben.
Ja, genau. Wenn ihr irgendwas Witziges oder Leckeres oder wie auch immer habt, was ihr unbedingt uns mal schicken wollt, dann immer her damit. Wir freuen uns drauf. Schreibt uns dann einfach bei oder per Mail, würde ich sagen, info@just-brewit.de.
Genau.
Und dann machen wir das aus, wo das dann hingeschickt wird. Das wäre super cool, würden wir uns wieder freuen.
Ja, also aktuell haben wir für die Folge noch was und für die nächste, glaube ich, aber na, man muss ein bisschen planen und damit wir einfach ein bisschen spontaner agieren können und damit wir halt Bier da haben, weil wir haben ja alle kein selbstgebrautes.
Nee, ganz wenig.
Du hast nur 300 Durst Liter Pilz.
Ich habe 300 Liter Pilz gemacht dieses Jahr. Oh, das dürfen wir gar nicht so laut sagen. Ne? Also ja, ist natürlich alles angemeldet. Ich würde mich freuen, wenn ich trotzdem auch mal was anderes trinken kann als Pilz. Deswegen schon allein Blase. Deshalb. Ja, ich schon allein deshalb freue ich mich immer auf die Beer Review, wenn ich dran bin.
Ja, heute bin ich ja tatsächlich dran, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Endlich mal wieder, ist ja jetzt auch schon wieder 3 Folgen her.
Ich bin auch sehr gespannt, weil das so ein richtiges Mystery-Bier ist, was ich habe das eingefädelt, dass du das bekommst.
Wahrscheinlich kippe ich dann gleich vom Stuhl tot, ey.
dann muss ich die Folge alleine fertig machen.
Genau, und in der nächsten Folge ist es dann nur noch der Hobbybrauer-Podcast mit Friedi, Punkt. Ja, genau. Oder mit Friedi und Paul. Das habe ich eh schon mir gedacht. Das ist, Friedi ist dann deine böse Brauerseite und Paul so deine liebe, hippe Daddy-Seite.
Krass, okay, das ist eine gute Idee. Vielleicht ist das wirklich mein Masterplan. Und deswegen hast du jetzt so eine getunte Dose Bier von mir bekommen.
Tino. Ja, ich meine, du hast ja alle technischen Möglichkeiten, die Dose einfach aufzumachen und dann wieder zu verschließen. Wahrscheinlich wird das schon gehen, oder?
Ja, Es würde gehen. Vielleicht hat es ja auch geklappt.
Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und,
was mir jetzt auch noch einfällt gerade, es sind schon echt coole Stories angekommen. Und zwar geht es um diese, ein Hörer hat es übrigens die Weihnachtsshow genannt.
Ach,
die
ja.
Weihnachtsshow finde ich irgendwie auch schön.
Das ist gut,
unsere Weihnachtsshow. Dafür brauchen wir noch eure Braudesaster, eure Stories, was alles schiefgelaufen ist. Mhm. Und wir haben schon echt coole Sachen bekommen. Aber freuen uns natürlich, wenn da noch mehr von euch mit reinkommt und zusammenkommt.
Unbedingt.
Das wäre echt cool. Also waren schon echt mega witzige Sachen dabei. Schickt uns da gern wieder eine Mail oder per Instagram oder irgendwie.
Am besten aber per Mail tatsächlich. Ja.
Dann können wir es besser. Da haben wir sie alle zusammen, ne?
Genau. Ja. Und auch gerne, wenn ihr ein Bild dazu habt, auch gerne mit Bild. Das können wir dann ansonsten halt auch noch vielleicht irgendwie in Instagram oder Facebook-Post mit reinhauen, wenn ihr möchtet. Und genau, dann, ja, wir freuen uns auf jeden Fall von euch zu hören.
Auf jeden Fall.
Ja, wir haben ja auch wieder ein bisschen Feedback zu der letzten Folge bekommen. Jetzt war ich natürlich wieder so schlau und habe Facebook geschlossen. Ich mach das mal ganz kurz auf.
Ach, Dave.
So,
und das, was er jetzt anspricht, das ist ihm wirklich eine Herzensangelegenheit. Das muss jetzt einfach mal raus.
So, wir haben also in der Facebook-Gruppe, da poste ich ja immer, also in der Hobbybrauer-Facebook-Gruppe, wer da noch nicht drin ist, geht da mal rein, ist echt ganz cool. Da poste ich ja immer dann, wenn es eine neue Folge von uns gibt, poste ich die da rein. Und der Björn Lange hatte darunter kommentiert, hoffentlich weniger Gekicher. Und da war ich erstmal so ein bisschen irritiert, weil dieser Zwinker-Smiley, ich finde den ganz schlimm, ich hasse diesen Zwinker-Smiley, damit kann man mich wirklich auf die Palme bringen. Das ist immer so, ich verstehe das dann nicht. Ist es dann jetzt, ist es sarkastisch oder ist es lustig oder ironisch? Und ich habe dann halt irgendwie das überhaupt nicht geschnallt.
Dieser Zwinker-Smiley ist in dem Zusammenhang, verstehe ich das so als Tipp-Smiley, weißt du? So, als kleiner Tipp für euch, so ungefähr kommt das rüber.
Ja, und dann hat halt eben noch der Sebastian Hocker auch noch geschrieben, dass er gesteht, ihm ist das tatsächlich auch bei aller Informativität zu viel geblödelt. So, und da habe ich mir jetzt halt auch nochmal so ein bisschen Gedanken gemacht. Ich höre mir die Folgen ja auch beim Schneiden jedes Mal an. Und ja, das ist kein bierernster Podcast im wahrsten Sinne des Wortes. Also,
wir haben es ja bis jetzt an dieser Stelle schon, in dieser Folge, haben wir wirklich diesen Tipp ja auch schon wieder nicht befolgt. Ich glaube, wir haben schon wieder relativ viel gelacht. Ja.
Ja, genau. Und ich weiß nicht. Also, wenn man nur Informationen möchte, dann kann man sich halt einfach, finde ich, ein Buch durchlesen. Das ist so meine Meinung zu dem Thema.
Den Narzisst zum Beispiel?
Genau, den Narzisst oder ich weiß nicht. Jan Brückelmeier ist auch ein super gutes Buch zum Thema Bierbrauen. Sehr, sehr viel Information. Aber ich weiß es nicht. Ich höre mir halt auch einen Podcast, also ich zum Beispiel, höre mir keinen Podcast an, wenn der nicht auch ein bisschen Entertainment, also mir Unterhaltung einfach bietet. Und das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt mit dem Paul hier krampfhaft sitze und wir versuchen irgendwie uns kaputt zu lachen, sondern es passiert halt einfach. Wir verstehen uns super gut und auch halt, wenn das Mikrofon aus ist, ist das ganz genauso. Und naja, wir, denke ich, also wir wollen halt auch einfach authentisch sein und in dem Zusammenhang denke ich, dass es halt einfach Sinn macht, dass wir uns da nicht verstellen. So. Und natürlich, das gefällt halt nicht jedem und ist auch alles gut. Wir müssen auch nicht jeden erreichen mit dem Podcast, aber trotzdem finde ich jetzt eigentlich auch nicht, dass wir zu viel rumblödeln. Es gehört einfach dazu. In manchen Folgen ist es ein bisschen mehr, in manchen weniger. Genau.
Kommt auch so ein bisschen aufs Bierlevel an. Das muss man ja auch sagen, und auch so ein bisschen darauf, wie man oder was man so für einen Tag hatte. Also wir setzen uns ja eigentlich immer relativ spät abends zusammen und je nachdem, was so für ein Tag war, ist man dann halt auch irgendwie in dem Mut. Und oder es kippt halt komplett in dem Podcast, weil, wie der Dave schon gesagt hat, wir uns halt gut verstehen und uns dann einfach freuen, uns auch zu sehen und dann halt einfach mega gut drauf sind auf einmal, auch wenn der Tag scheiße war. Und
ist schon ganz oft so gewesen.
Genau, und das ist halt auch so ein Ding, das kann man dann auch nicht bremsen und sollte man, glaube ich, auch nicht.
Nö, also ich meine natürlich an der einen oder anderen Stelle, da sagst du dann ja, okay, jetzt kommen wir mal wieder so zurück oder machst es halt sehr, sehr elegant dann. Und das finde ich auch in Ordnung, weil, ne, am Ende des Tages geht es ja auch irgendwie so ein bisschen ums Brauen. Es soll ja nicht eine Show sein, wie wir uns hier nur beide besaufen und Spaß dabei haben, sondern wir möchten ja auch einfach wirklich auch Informationen rüberbringen. Und ja, also deswegen nur so, dass das ist mir tatsächlich echt, ich habe da wirklich lange drüber nachgedacht, sowas. Ich bin aber auch jemand, der nimmt sich sowas immer voll zu Herzen, das ist auch nicht immer gut. Aber mir ist es halt auch wichtig, das nochmal ganz kurz anzusprechen. Und ja, also kein Stress oder so, aber ich denke mal, wir werden unseren Ziel so und unsere Linie so weiterfahren, oder Paul?
Ja, also da waren wir uns ja auch von Folge 1 an, oder eigentlich auch schon davor natürlich, weil wir uns ja vorher Gedanken gemacht haben, wie die Folge 1 aussehen soll, waren wir uns da einfach einig, dass das so ein Mix sein soll, ne? Also deswegen kommt ja auch nach unseren, ich sag mal, Anfangsrubriken oder Biertalk oder wie auch immer, kommt dann ja ziemlich viele Infos sogar, finde ich. Mhm. Und vorher wollen wir uns halt einfach so ein bisschen unterhalten. Und wenn man auch in diesen informativen Teil dann so ein bisschen abschweift, weil einem einfach was einfällt oder man im Gespräch dann auf irgendwas kommt, ja, und das dann auch zum Teil witzig ist, habe ich jetzt wenig Lust, mich und dich da zu bremsen. Also das ist einfach so, ja.
Sehe ich genauso, ja. Ja, das, ich denke, das fasst es ganz gut zusammen. Also, ja, wir freuen uns natürlich über jeden Zuhörer, der es halt gut findet. Von daher alles gut, aber wem nicht, ey, easy, move on und don't worry, relax and have a homebrew.
Ja, schön, schön gesagt.
Ja, und bei mir gibt's auch tatsächlich relativ krasse News. Also,
kann man da jetzt schon so einen kleinen Trommelwirbel einspielen?
Oh. Meinst du?
Ja, das wäre cool. So ein ganz kurzes. Ja.
Okay, dann machen wir das. Richtung, ja. Der wird dann wahrscheinlich jetzt schon kommen, ne? Ja, genau, ja. Weil, also es gibt zwei News eigentlich, beziehungsweise sogar drei theoretisch. Also das erste ist, was mich wirklich freut, ist, dass ich 2021 endlich meine Brauerausbildung anfange. Also eine Ausbildung zum Brauermelzer bei der Spitalbrauerei in Regensburg.
Mega gut.
Ja, da freue ich mich auch richtig drauf. Das ist so eine relativ alte Brauerei tatsächlich. Also gibt's schon seit 1228 und brauen dann halt auch noch in den alten Gewölbekellern. Und es ist wirklich echt mega spannend, was die so machen. Machen halt eben helles, dunkles Weizen, ganz klassisch, aber halt auch eben mal so ein IPA und einen Weizen-Doppelbock. Und wer weiß, vielleicht fällt da mal irgendwann so eine Quaik in den Tank.
Also ich habe ja auch bei Facebook natürlich meine Glückwünsche ausgerichtet, aber ich habe auch mit einem Augenzwinkern, übrigens war da auch ein Zwinkersmiley, glaube ich, dabei. Ich hoffe, du verzeihst
ja
mir das.
Ja, aber es gibt Leute, die ich kenne, dann ist es okay, aber ja.
Aber da habe ich auch geschrieben, Short and Shoddy kannst du da wahrscheinlich vergessen, bei der Spitalbrauerei. Wahrscheinlich nicht nur das, sondern auch so ein paar andere Sachen, die man sich einfach als Hobbybrauer so angeeignet hat, die dann eben in so einer, sagen wir, größeren oder mittelständischen Brauerei dann einfach anders gemacht werden müssen, sollen, wie auch immer. Du bist ja dann auch Lehrling, ne? Das ist ja auch das
Geile. Eben. Also das ist halt auch, ich habe da auch gar keinen Stress mit, weil die ganzen coolen Sachen mit Brett, die mache ich dann halt eben daheim. In der Hoffnung, dass ich nicht Brett an meinem Körper irgendwie habe.
Genau. Für Dave bauen sie so eine Schleuse ein, wie in so einem Raumfahrschiff,
ja, ja.
Wo du dann erstmal komplett bestäubt, auch geil.
Besprüht, ja, oder? Wirst. Wie ist das, wenn du zum Beispiel mit in so einem Atom irgendwie Kraftwerk arbeitest, da wirst du doch auch irgendwie.
Genau.
Ja.
Du musst dann da erstmal rein und dann so eine Viertelstunde, bis es halt richtig schön eingezogen ist, verharren und dann darfst du die nächste Tür aufmachen und darfst in die Brauerei.
Genau. Ja, Mann. Nee, aber ich freue mich auf jeden Fall sehr, weil ich meine, es geht ja schon seit 2 Jahren ungefähr so, dass ich tatsächlich eine Brauerausbildung machen möchte. Es hat sich halt einfach irgendwie nie ergeben und deshalb bin ich jetzt umso glücklicher, dass es halt hier klappt. Und in dem Zuge ziehe ich jetzt halt auch schon nach Regensburg, also ich bin auch schon so halb hier, kann man sagen. Und
muss man auch erwähnen, wegen der ganzen Fanpost, die du bekommst, dass das eben
ja
jetzt nach Regensburg geschickt wird, ne?
Ja. Ja, genau. Also wenn ihr mal irgendwie ein Bier schicken wollt oder so, dann nicht mehr nach Hopfen und Meer, sondern nach Regensburg. Auch aufgrund dessen, dass es da eine Regeländerung gab, das mal jetzt so zu formulieren. Genau, und zum Thema Hopfen und Malz, da höre ich dann jetzt auch zum 31.12. auf. Also das wird halt offiziell, wird das dann auch nochmal so wohl nächsten Monat gepostet bei Facebook. Aber das hat halt auch ganz viele Gründe. Zum der allergrößte ist halt, dass die Simone halt, die ich ja jetzt vor ein paar Monaten hier kennengelernt habe, hier wohnt und wir verstehen uns super gut. Sie mag
quasi auch über den Podcast.
Ja, ne? Auch so ein
quasi
bisschen.
Quasi über den Podcast. Voll gut, ey. Weil in der ersten Folge warst du, glaube ich, noch Single und dann hat es irgendwie, wie heißt es, dann hat Zoom gemacht und dann, genau, ging es ganz schnell und auf einmal ist er in Regensburger Jung und wird Brauer.
Ja, ja, so schnell kann sich das Leben halt ändern, ne? Ja, ja, genau, und ja, deswegen, also das wäre dann halt auch auf lange Sicht mir einfach auch zu anstrengend gewesen, dann halt jedes Wochenende 600 Kilometer zu pendeln. Das ist echt, ist schon eine Fahrerei vom Bodensee aus. Und ja, ne? Aber ich gehe auf jeden Fall mit Hopfen und Malz Wuten auseinander, kein böses Blut oder so und kaufe da gerne weiter ein. Ich meine, ich freue mich ja halt auch, dass es solche Hefen halt einfach in Deutschland gibt und ich da halt auch darauf zurückgreifen kann dann als Kunde später mal. Oder auch jetzt schon, von daher. Genau.
Ja. Weiß ja auch jeder, dass es unser Sponsor ist und das bleibt natürlich auch unser Sponsor. Und wie du schon sagst, waren wir halt auch mega happy, dass die da mitgemacht haben, weil wir beide, also du natürlich auch, weil du dort gearbeitet hast, aber ich auch dort einfach mega gern bestelle, weil es einfach so eine riesen Vielfalt an Zutaten gibt und dann halt auch außergewöhnliche Sachen, aber halt auch für den, der, sage ich mal, einfach nur seinen Märzen alle zwei Monate brauen will, ist halt auch alles da und das ist echt
genau. Cool. Genau, und jetzt halt noch ganz Neues, jetzt zum Beispiel auch reingekommen, Escarpment Labs Hefen, das ist ja auch mein letztes Projekt sozusagen jetzt, was ich bei Hopfen mehr so betreut habe, dass wir die Hefen halt bekommen. Also die Escarpment Labs Hefen, wir haben da jetzt nicht so eine krasse Auswahl, weil ich erstmal lieber mit einem kleineren Sortiment anfangen wollte, um zu gucken, wie das überhaupt ankommt. Aber wer die so ein bisschen verfolgt, weiß halt auch, dass die zum Beispiel dafür zuständig sind, zusammen mit Benedikt Koch, der ja hier so der Berliner weiße Guru in Deutschland und auch international ist, also wirklich ein richtig cooler Typ, der sich sehr gut damit auskennt. Die haben ja, glaube ich, 60 Jahre alte Willner und Schultheis und von anderen Brauereien eben Berliner weiße Flaschen gefunden, die dann tatsächlich noch lebende Brettstämme hatten. Und die haben die irgendwie geschafft, wieder zu erwecken, zu isolieren. Und zum Beispiel von diesen Blends gibt's jetzt halt auch einen zu kaufen, auch hier bei Hopfen und Malz. Und daneben halt auch super viel Studien zum Thema Quark und Hefe und Webinare, ganz viele. Die packen wir mal in die Shownotes. Also die Seite von denen kann ich euch echt nur mal empfehlen, da reinzuschauen. Es lohnt sich.
Also Escarpment Labs war auch schon das ein oder andere Mal bei uns in den Shownotes und auch bei mir auf dem Blog verlinke ich da ganz gern deren Blogposts zu bestimmten Themen, weil das einfach so super informativ ist und dann eben wissenschaftlich untermauert und es ist wirklich eine richtig coole Seite mit super coolen Hefen. Und die kriegt ihr halt in Deutschland hier auch nur bei Hopfen und Malz.
Hopfen und Malz, eben. Also ansonsten, früher musste man das halt immer so machen. Also ich habe ja auch früher sehr viel bei Maltmiller bestellt, oder was heißt sehr viel, aber eben so spezielle Sachen wie eben Bootleg Biology, Omega Yeast und halt so die ganzen coolen Hefelabore, die gab es halt einfach nur da. Und naja, dann zahlt man aber halt auch jedes Mal, selbst wenn es nur eine Packung Hefe ist, immer direkt, keine Ahnung, 12 Euro oder so Versand. Und das ist dann natürlich, dann bist du halt bei so einer Packung, keine Ahnung, jetzt Omega kostet 11 Euro, glaube ich, ungefähr. Dann bist du halt bei 23 Euro für eine Packung Hefe. Und das ist dann natürlich schon echt eine Hausnummer. Genau. Also das ist auf jeden Fall jetzt ganz cool. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Gibt auch ein paar schöne Quikes von denen. Die Leerdal, die Simonaitis, mit Lactobacillen und ohne. Und natürlich auch die Crispy, mit der du ja jetzt ein bisschen rumgespielt hast.
Mhm. Kommen wir, glaube ich, gleich auch nochmal zu.
Ja. Also schaut da mal rein. Ich denke, da könnte auch für euch was Spannendes dabei sein.
Aber dann können wir ja auch direkt überleiten zu What's Brewing.
Auf jeden Fall. Fang du mal direkt an, Paul.
Ja, genau, dann könnte ich direkt mal einsteigen. Und zwar, ich sag mal wieder den Satz, ich habe ja Pilz gebraut letztens. Und
einmal 300 Liter.
Und
dann waren nur 60, oder?
Die 60 Liter waren es, genau.
Doch, 60,
ne? Nee, 60 Liter, ja. Genau, also der Split Batch ist jetzt soweit durch, beziehungsweise die unterschiedlichen Versionen habe ich jetzt auch schon getrunken und auch zum Teil schon verschickt, um mir einfach auch noch mal eine zweite Meinung einzuholen. Und dazu muss ich aber sagen, ich hatte ja auch einen Sud mit der Oslo angestellt. Das war aber geerntete Oslo in der 5. Führung und die hat einfach einen Fehlton entwickelt. Ich nehme an, dass die einfach irgendwas noch mitgenommen hat aus irgendeinem Hobbybrauerkeller, was jetzt nicht so super war. Aber das wäre jetzt einfach unfair gewesen, die mit ins Rennen zu schicken, zumal ich ja mit der auch schon mal einen Pilz gebraut hatte, was wirklich sehr gut war. War natürlich schade, um jetzt im direkten Vergleich das nicht mit einzubeziehen, aber überlebt haben die Lutra und die Crispy und die 3470. Und da gibt's echt witzige Erkenntnisse. Also zum einen war ich ja von der Crispy mega begeistert direkt nach der Gärung. Die war super schnell fertig. Ich glaube 4 Tage, nicht mal 3 oder 4 Tage. Und ich habe dann natürlich beim Abfüllen mal probiert und hatte dir das dann auch mitgeteilt, dass ich sie super clean fand und wirklich auch lagerähnlich. Also das war schon krass. Mittlerweile ist es so, dass der Sud oder dieser Batch einfach, das ist schon eine cleane Hefe, ja, das kann man sagen, aber ich habe eben auch eine 100% Pilzermalzschüttung mit nur einer Bittergabe verwendet, um eben zu gucken, was ist denn da doch noch für ein vielleicht Nebenrauschen bei der Hefe dabei. Und das merkt man einfach ganz dezent raus, dass es so ganz leicht phenolisch ist, so ein bisschen Bubblegum ist es für mich.
Echt? Und also das hat mich auch...
Das finde ich...
Also ich wollte nur sagen, das hat mich halt brutal gewundert, weil phenolisch, das klingt irgendwie gar nicht so von dem, also nach dem, was ich jetzt erwarten würde.
Ja, genau, so ging es mir aber auch und ich wollte es auch erst nicht so richtig wahrhaben. Und deswegen war ich jetzt ganz froh, dass ich auch die Rückmeldung noch von 1, 2 anderen bekommen habe. Du hast sie auch da, ja auch noch nicht getrunken, glaube ich.
Genau, ich wollte jetzt noch ein bisschen, noch 1, 2 Tage warten.
Nee, ist ja okay, aber ich habe auch die gleiche Rückmeldung zum Beispiel vom Daniel Stenglein bekommen, den hatte ich das Bier geschickt. Und es ist jetzt nicht so krass, es ist jetzt keine Saisonhefe oder so, weißt du? Es ist jetzt nicht so heftig. Aber dadurch, dass du eben quasi wirklich nur den leicht getreidigen Malzkörper und die bittere hast, ist die Hefe halt wirklich. Ne, ist hier natürlich irgendwie absolut erkennbar, was von der Hefe kommt. Und da haben wir so einen ganz leichten Bubblegum-Geschmack, fand ich, mit drin. Und was ziemlich krass war, der pH-Wert ist wirklich extrem abgesackt bei der Gärung auf unter 4,1. Also ich habe es mal aufgerundet, den Messwert, also auf 4,1. Und es hat dadurch auch eine ganz leicht säuerliche Note. Das ist halt auch so eine Geschichte. Klar, wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen und du hast mir auch den Tipp gegeben, mit Backpulver dann so als Puffer zu arbeiten, um das zu holen. Aber das mache ich auch bei den restlichen Litern, die im Keck sind. Aber es war halt einfach so jetzt super interessant zu sehen, wie weit die Crispy wirklich den pH-Wert runterzieht. Die Lutra, die ist, glaube ich, bei 4,2 gelandet. Und die W3470 zum Vergleich bei 4,4. Und krass. das ist halt in dem Bereich dann auch schon ein Riesenunterschied. Und das macht sich einfach geschmacklich bemerkbar. Aber ich finde, was gut rüberkommt bei der Crispy, dieses neben diesem kleinen, ich sag mal, Nebenrauschen, was es schon hat im Geschmack, aber das Bier an sich ist wirklich fast schon langweilig leer. Also die Hefe gibt wirklich dem Bier eigentlich nix weiter mit. Es ist schon in dem Sinne auch relativ clean, aber lagerähnlich ist es definitiv nicht. Aber bei der Lutra bin ich wirklich ziemlich begeistert. Die hat einen leichten mandarinigen Ton, aber sie nimmt die Bittere ein bisschen raus. Das muss man bei der Crispy auch sagen. Auch wahrscheinlich durch den pH-Abfall ist die Bittere ein bisschen harscher im Vergleich zu den anderen. Aber bei der Lutra ist das wirklich ein entspanntes, schönes Bier geworden und schmeckt so ein bisschen, als wäre es ja vielleicht eine Whirlpool-Hopfung oder so mit Mandarina Bavaria oder einem Citra oder so.
So ein bisschen. Und es ist immer auch noch da.
Also es ist immer noch da und es wird wahrscheinlich sich auch nicht, es wird nicht verschwinden. Und was die auch hat, ist ganz leicht Diacetyl, was aber ein schönes Mundgefühl irgendwie zaubert. Also Diacetyl, so Butterpopcorn oder so Butter halt, genau. Und ist echt super. Also da bin ich echt begeistert. Und dann hatte ich ja die 3470 die ich ja eigentlich als Referenz einsetzen wollte. Und da habe ich echt was ich mit der noch nie hatte, und zwar eine Diacetylbombe erzeugt. Echt, die sucht seinesgleichen. Also
krass.
Das ist ein Böhm-Pilsner geworden und glaube sogar dafür noch ein Ticken zu hart. Man muss auch noch dazu sagen, meine Diacetyl-Wahrnehmungsschwelle ist relativ hoch. Und okay. Ich finde es schon ziemlich krass. Und ich habe auch mit dem Daniel drüber gesprochen, weil der kennt sich halt da auch mega aus, was untergärige Biere angeht. Und das ist echt super interessant, mit dem da auch mal so ein bisschen zu quatschen. Das Einzige, was ich anders gemacht habe als sonst, wenn ich mit einer untergärigen oder mit der 3470 gebraut habe, ist, ich habe eine Kombirast gefahren, eine ganz einfache Kombirast, 66 Grad für, ich glaube, 50 Minuten oder so. No. Und da muss man sagen, sonst maische ich halt auch einfach tiefer ein. Also mach quasi eine Eiweißrast bei untergärigen Bieren, gerade wegen Fahren, also freie Aminostickstoffe. Was aber für mich im Kopf immer Stichwort Schwefel war, um Schwefel
vorzubeugen, genau.
Genau, aber er meinte auch super wichtig, um eben kein Diacetyl zu produzieren dann während der Gärung. Und das ist halt wirklich der Unterschied gewesen. Und es war auch super interessant. Also das Bier.
Also, dass du dann bei 57 dann halt maischst dann.
Genau, sogar noch niedriger. Also ich maisch dann meistens so bei 52, also untere 50er ein, bleib da 10 Minuten und fahre dann langsam hoch und fahre dann halt die ganz normale mehrstufige Infusion. Also dann meine 64 Grad, manchmal noch eine Narzissrast oder bei 67 und dann noch meine 72, ganz normal halt. Mhm. Und das habe ich eben in dem Fall nicht gemacht. Aber super interessant. Ich finde es super lecker. Ich mag Böhm-Pilsner. Ich hab's auch direkt im Keck so in den Kühlschrank gestellt und bin froh, dass ich jetzt mir quasi neben meinem Lutra-Pilz mir auch noch einen Böhm-Pilsner zapfen kann. Das ist echt witzig.
Ja, krass. Also mit der Crispy, da wollte ich auch noch mal ganz kurz sagen, das wundert mich wirklich. Also ich werde auch noch mal mit der Crispy was machen und dann auch noch mal berichten. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es vielleicht doch auch irgendwo irgendeine andere Zelle von irgendeinem anderen Bier vielleicht doch überlebt haben könnte. Wobei, nee, das war ein neuer Speidelgäreimer, ne? Hast du gesagt,
das kann ich, also ausschließen kann man es natürlich nie, aber es war ein neuer Speidel, den ich auch nochmal gereinigt habe, natürlich vom Verwenden. Und dadurch, dass der andere Teil von dem Sud gut geworden ist, oder sagen wir mal, ohne Fehlaroma auf jeden Fall, ist es halt, kann ich es halt eigentlich doch schon ziemlich ausschließen. Aber ich bin gespannt, also vielleicht auch, wenn Zuhörer da irgendwie schon mit was gemacht haben, sagt uns gerne mal Bescheid, ob ihr das auch so unterschreiben könnt oder auch nicht. Das ist ja voll okay. Das Ding ist, ich glaube, wenn man die Crispy zum Beispiel eben in einem West Coast IPA einsetzt, dann wirst du das eben nicht mitkriegen, weil einfach so viel Hopfen und was weiß ich noch alles an Aromen da unterwegs ist, dass du eben dieses nicht mitkriegst. Aber in so einem Sud ist es halt doch dann auffällig. Aber ich bin auch mal gespannt, was du sagst, Dave. Also wie intensiv du es wahrnimmst auch.
Ja, ich muss mir die auch noch kaufen. Also ich habe die bis jetzt auch noch nicht, aber dann bald werde ich mir die auch mal gönnen, genau.
Und was hast du so gebraut? Du warst ja wieder fleißig, ne?
Ja, genau. Also ich war sehr, sehr fleißig auf jeden Fall, beziehungsweise wir. Simone hilft mir ja auch immer jetzt beim Brauen und beim Abfüllen und so weiter. Und wir haben tatsächlich letzte Woche Sonntag haben wir knapp 140 Liter Bier abgefüllt. Kein Witz, ey. Das waren irgendwie 5 Sude. Ja, genau. Also Festbier. Dann hatte ich einen Porter gemacht, das im Black is Beautiful Imperial Stout und davon dann nochmal mit dem gleichen Treber, das hatte ich ja letztes Mal erzählt, dieses Partygeil-Gedönse gemacht und daraus noch einen Stout rausbekommen mit 2,8% Alkohol, was auch ziemlich gut geworden ist. Dann ein Red Ale. Ja, das war's. Genau, also Red Ale, das Porter, das Festbier, das Imperial Stout und das normale, das Dry Stout.
Das reicht ja auch.
Ja. Und die haben halt letzte Woche Sonntag abgefüllt, irgendwie in 6 Stunden. Das ging echt richtig zügig über die Bühne, voll gut. Und ja, also bin echt sehr zufrieden. Die ersten Biere habe ich schon davon getrunken. Red Ale ist schon das kleine Fass schon fast wieder leer, weil das echt einfach das. Ich bin auch super froh, dass es quasi wie beim letzten Mal so rausgekommen ist. Weil das ist auch, finde ich, interessant. Das habe ich jetzt auch noch nicht so oft gemacht, dass ich ein Rezept zweimal gebraut habe. Das ist jetzt selten bei mir gewesen in der Vergangenheit, aber das werde ich jetzt auf jeden Fall öfters mal forcieren, weil es ist halt super spannend, um zu schauen, okay, habe ich denn diese, ja, Reproduzierbarkeit? Das ist ja, wird ja auch immer so umstritten im Hobbybrauerbereich. Geht das überhaupt? Ist es überhaupt notwendig? Aber ich finde schon, dass man das relativ gut hinkriegt. Nicht das hundertprozentig, aber ja. Nee.
Also das ist auch so ein Fakt, den ich bei meiner Anlagenplanung und auch so das Ganze drumherum bei mir relativ wichtig ist. Also dass ich wirklich ein Bier, wenn es mir gut schmeckt, dass ich das nochmal so brauen kann. Zum Beispiel diesjährige Maibock, der war so gut, den werde ich genauso versuchen wieder zu brauen nächstes Jahr, beziehungsweise jetzt Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, mal gucken, wann ich dazu komme, weil der war echt super klasse. Und das,
jo, der war echt lecker.
Da finde ich es halt auch schön. Ach stimmt, du hast ihn ja auch getrunken. Ne?
Ja,
da warst
genau.
Du das erste Mal so mit dem Keller unten, gell?
Mega genau.
Cool. Stimmt. Und der lief halt auch wirklich richtig gut rein. Und da bin ich einfach froh, dass ich ziemlich sicher sagen kann, dass der definitiv auch nochmal ähnlich schmecken wird. Ja? Also ziemlich ähnlich.
Genau. Also das fand ich halt auch jetzt mal interessant. Und deswegen, ja, auf jeden Fall ganz cool. Der Cider, den ich jetzt auch vor, ja, ich glaube, den habe ich jetzt vor 3 Wochen abgefüllt oder so. Der ist auch echt verdammt gut geworden. Also der ist durch diese Anchan Peaflower Teeblüten richtig lila geworden. Das ist so cool und blank, ne? Also da kannst du durchgucken. Mhm. Das ist der Oberhammer. Echt, finde ich richtig cool. Und ja, obwohl der tatsächlich auf, ich glaube, irgendwie ein Plato runtergegangen ist und keine Restsüße in dem Fall hat, ist es trotzdem irgendwie richtig gut trinkbar und du hast jetzt nicht so dieses, weißt du, dass du denkst, okay, es zieht sich jetzt alles bei dir im Mund zusammen. Aber da muss ich dir auch mal eine Flasche von schicken. Ich habe ein paar Flaschen abgefüllt, mit Zucker dann einfach karbonisiert und genau.
Kann ich dir mal da was fällt von mir, schicken? Da fällt mir, hast du Simpsons geguckt oder guckst du sowas?
Ja, so zwischendurch, ja.
Da gibt's.
Ja.
Also ich bin jetzt auch kein Riesenfan, aber es gibt auf jeden Fall eine Folge von Homer, wo er das sauerste Bonbon der Welt isst. Also jetzt gerade ein. Und dann isst er das so und der Mund wird immer spitzer und das ganze Gesicht zieht sich vor lauter Säure nach innen. Das wäre natürlich. Aber so schmeckt jetzt nicht dein Cider. Das wollte ich jetzt nicht damit sagen, aber weil du gesagt hast, dass man sich den ganzen Mund verzieht durch die Säure.
Das ist nicht, ja. Nee, Gott sei Dank nicht. Nö, und jetzt zum Beispiel jetzt gerade trinke ich ja jetzt halt auch hier das English Porter. Das habe ich ja mit der Lutra vergoren. Da habe ich einfach die Lutra vom Festbier genommen, die im Tank war, also die Hefe, und habe die dann halt einfach dann in den anderen Dings reingehauen, in den anderen Tank. Ja, und dann eine Stunde später war es am Überweißen oder so. Richtig gut. Ja. Und war auch beim Abfüllen total klar. Jetzt ist es, ich denke mal, dadurch, dass die Fässer gerade alle draußen stehen, ja, durch Chill Haze und so weiter wieder ein bisschen trüber geworden, aber eigentlich war das beim Abfüllen auch total klar und nee, ist echt ein schönes Bier geworden, da wollte ich auch nochmal später die das Rezept wahrscheinlich bei mir schon mal zum Meer hochladen, weil es ist ein englisches Porter mit nicht so englischen Zutaten, also ich habe halt Pale Ale Malz vom Bindewald genommen, dann hatte ich ein bisschen Pale Chocolate, also das ist tatsächlich das einzig englische Malz wirklich und Best Special X und das war's glaube ich auch schon. Also jetzt auch keine aufwendige Schüttung. Der Hopfen auch nicht englisch. Da hatte ich Polaris zum Wittern und Vanguard, glaube ich, fürs Aroma genommen. Oder nee, Crystal. Genau, da hatte ich Crystal. Beim Irish Red Ale hatte ich diesmal Vanguard genommen. Und kein Witz, es schmeckt wie ein Porter. Also es hat wirklich, ich habe vor ein paar Wochen habe ich jetzt öfters mal hier das London Pride, also das London Porter, meine ich, von Fuller's getrunken. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Mhm. Kenn ich. Hm. Geht das in die Richtung, oder was? Oder geht deins in die Richtung?
Ja, ach so, ja, okay. Doch. Also meins geht auf jeden Fall in die Richtung. Das Simon hat halt auch vorhin noch so gesagt, ey, das schmeckt total auch irgendwie vanillig und es ist irgendwie relativ schlank tatsächlich. Also die Lusche hatte da, glaube ich, einen Endverkehr gerade von fast 86% oder 84% hingelegt, wo ich so dachte, ups, okay, krass. Ich habe 84 waren es. Also schon ziemlich hoch, ne?
Ja, und also ich bin bei mir bin ich bei 80 gelandet, in der ersten Führung. Aber kann natürlich sein, wenn du die jetzt geerntet hast, dass die dann nochmal eine Schippe drauflegt.
Ja, genau, das wird auf jeden Fall Sinn machen. Ja, und deswegen, also echt schönes Bier. Werde ich auf jeden Fall mal bei Maischem mal zu mehr hochladen.
Und können wir ja dann auch wieder verlinken.
Ja, auf jeden Fall, gerne. Also Das vielleicht will das ja mal jemand nachbrauen.
Dann kommen wir jetzt zur Bier-Review. Und zwar habe ich ein Bier bekommen an einem gemütlichen Abend von einem Hobbybrauer und habe mir das reingezogen. Und der hat mich dann mit ein paar Infos zu dem Bier ziemlich überrascht. Und da habe ich gedacht, okay, das wäre geil, wenn wir das als Bier für den Dave raushauen. Und dann habe ich das jetzt so gedeichselt, dass du quasi auch nicht weißt, von wem es kommt, weil ich es dir ja geschickt habe, um wirklich gar keine Hinweise irgendwie zu hinterlassen. Und du jetzt voll im Dunkeln tappst. Ja, dann leg mal los. Was hast du bekommen?
Ja, eine Dose. Eine 0,5er-Dose.
Geil, oder?
Ja, voll, ey. Und da steht brauner Bär drauf. Und dann ist da wirklich tatsächlich so ein Braunbär irgendwie so als Comic-Abbildung noch drauf. Und dann ist noch ein weiteres Etikett, wo drauf steht, was bin ich, scan mich. Und das kann ich natürlich jetzt nicht machen, weil sonst würde ich ja vorher wissen schon, was es ist. Deswegen mache ich jetzt einfach mal diese Dose auf. Ist wie gesagt so eine graue 0,5er-Alu-Dose. Und das ist nämlich cool, weil das ist nämlich eine Dose, wo der Deckel komplett aufgeht. Also das heißt, du könntest auch eigentlich direkt aus der Dose trinken unterwegs.
Ja. Ziemlich cool. Okay. Ich habe es übrigens auch in der 0,33er-Variante hier und trinke es jetzt einfach nochmal mit und hoffe, dass ich immer noch so, boah, krass, so begeistert bin von dem Bier, wie es war.
Hä? Okay. Ich weiß schon, was es ist. Das erinnert mich gerade echt, also direkt vom Riechen schon an mein Münchner Dunkel.
Okay. Ja, hol uns mal ab. Wie sieht's aus? Was kann es?
Es ist bräunlich, sehr klar. Sehr, sehr klar tatsächlich. Hat so einen relativ beigen Schaum. Cremefarben vielleicht auch. Also nicht ganz so dunkel wie der Schaum vom Porter, so ein Müh heller halt. Und also vom Geruch, es erinnert mich komplett an meinen Münchner Dunkel, was ich irgendwie im April, glaube ich, gebraut habe. Und es ist halt so brotig, wirklich so eine richtig schöne Brot-Karamell-Note. Ja, sonst gar nicht so viel mehr. Also es ist eigentlich relativ eindimensional tatsächlich vom Geruch, aber halt eben so dieses wirklich schön malzig-brotige Münchner Malz halt vor allen Dingen natürlich, Münchner Malz 2, denke ich. Ja, ich sag einfach mal Prost, ne?
Prost, ja, ich habe schon getrunken. Also ich find's immer noch so klasse.
Richtig schlank, relativ wenig Kohlensäure.
Könnte vielleicht an der Dosenabfüllung liegen. Da habe ich am Anfang auch so ein bisschen meine Probleme gehabt.
Ich kenne es, ja. Ich hatte das ja jetzt auch zwischendurch ein, zwei Mal gehabt, wo das noch nicht ganz so gut lief. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das irgendwie so in Richtung Münchner Dunkel geht.
Okay, Malz hast du ja auch schon gesagt. So, oder fällt dir da noch was ein oder auf? Oder
ja, also
Hopfen vielleicht, Hefe?
Ich würde jetzt sagen, vom Malz könnte da auch noch sowas Richtung Melanoidin drin sein.
Ja, auch das Brotige kann natürlich davon kommen, ne? So ein also ich find's auch super, super brotig immer noch und das passt echt super zum Bierstil.
Genau. Ja, und Hopfen, denke ich, irgendwas relativ Cleanes. Man schmeckt eigentlich relativ wenig vom Hopfen, bis gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Genauso so wie die Hefe, die bleibt komplett aus dem Weg. Also ich kann keine fruchtigen Ester oder auch keine Fehlaromen entdecken. Also jetzt, wo ich gerade nochmal dran rieche, kommt nochmal so eine leichte, ja, so eine erdige, vielleicht würzige Hopfennote raus, aber die ist so subtil, also wie gesagt, die ist mir von Anfang an auch gar nicht aufgefallen. Von den Bittereinheiten würde ich auch sagen, wir bewegen uns da so bei 20 Bittereinheiten ungefähr, roundabout vielleicht plus minus 5, aber schönes Bier, echt, also ja. Es hat halt hinten draus so eine leichte, dunkle Fruchtnote, aber das ist so ganz, ganz dezent. Das ist echt
super subtil. Finde ich aber super. Also finde ich gut. Also ich finde es auch super rund, das Bier. Das war auch mit ein Grund, warum ich es dir geschickt habe. Und ja, hast du noch irgendeine Ergänzung? Weil sonst würde ich jetzt die Bombe platzen lassen.
Ja, ich habe irgendwie so, ich weiß nicht, habe ich dir mal was von meinem Münchner Dunkel gegeben? Kann das sein?
Ja, ich war bei dir und hab's getrunken.
Und du hast es aber, habe ich dir auch eine Dose noch mitgegeben? Nee, ne?
Nee, aber mit was, was waren denn die Zutaten in deinem Münchner Dunkel?
100% Münchner Malz 2 von Bindewald.
Weiter? Hopfen weißt du nicht mehr, oder?
Hopfen war, glaube ich, Hallertauer Tradition. Hefe war Imperial 17 Harvest.
Okay, und das hier ist, jetzt kann ich es ja raushauen, das ist ein Bier vom Dominik von Pfalzmalz. Liebe Grüße übrigens. Und das ist ein Münchner Dunkel. Es ist sehr nah an deinem dran, auch vom Geschmack, finde ich auch. Ist aber ein eigenes Rezept. Vergoren mit der Oslo.
Nee.
Also, es ist ein Quaikbier.
Das ist mit Oslo vergoren mit einer Quaik?
Ja.
Ach du Scheiße. Quaik
bei, ich glaube, er hat sich auch überhaupt keinen Kopf gemacht. Er hat es einfach bei Zimmertemperatur hingestellt.
Okay, das nicht anders. Hat mir jetzt gerade noch mal ihr Handy gegeben, das noch mal, um das zu zeigen, das Rezept. Ja, tatsächlich, genau, das also 55% Münchner mal 2, dann, also alles vom Bindewaldner natürlich, Pale Ale 33%, bisschen Cara Amber mit 80 EBC 5% und dann noch Sauermalz 3 und tatsächlich 2% Chocolate Malt, also mit 1000 EBC, das ist schon ein richtig dunkles Röstmalz. Mit dem habe ich auch schon ein paar Mal was gemacht. Spalter und Perle als Hopfen.
Mm. Passt aber zu deinem Eindruck, fand ich sehr gut, dass du so einen erdig, kräutrigen Hopfenblume so ein bisschen erschmeckt hast oder errochen
aber,
hast.
Aber wirklich ganz, ganz dezent. Ich meine, jetzt muss man natürlich mal wissen, wie viel Liter hat er gemacht? Warte mal, Bedroom 36, also 36 Liter und das heißt, eine Aroma-Hopfengabe mit 30, ja, das passt. Mhm. Echt, also ein richtig schönes Bier. Also wirklich hammergeil gemacht, Dominik. Vielen, vielen Dank. Also ich glaube, Simone schmeckt es auch, oder? Ja, sie nickt.
Und es, ich finde es so geil, dass die Schüttung so kompliziert ist für ein Münchner Dunkel und dann auch noch mit einer Oslo vergoren ist. Und ich finde, es trifft den Stil so gut. Mhm. Also es ist echt abgefahren und das ist eben der größte Knaller ist natürlich, dass es die Oslo ist. Also ja. Nochmal ganz kurz, das ist eine Quaik, die einzige, glaube ich, die einzige untergärige ihrer Art, sage ich mal, und die halt auch wirklich bei sehr hohen Temperaturen obere 20er, Anfang 30er vergären kann, aber auch ein bisschen niedriger und er hat es halt bei Zimmertemperatur erschätzt so bei 22, 23 Grad einfach also stehen lassen.
Genau. Ja, dann wird die Gärtemperatur vielleicht nochmal 1-2 Grad darüber liegen, aber.
Genau. Aber es ist ein untergäriges Bier mit einer Quaik, was bei 24, 25 Grad vergoren wurde. Und es hat so ein cleanes Hefeprofil. Ja. Ich finde das so abgefahren.
Eben, weil du hast ja zum Beispiel jetzt auch wieder gesagt, hey, deine Biere sind jetzt nicht so lagerlike geworden, außer das mit der Luther, das so am ersten hast du ja gesagt, ne? Mhm. Daniel hat ja das Gleiche gesagt und das hat mich halt einfach so schockiert, weil ich ja selbst, also ich meine, ich weiß auch, was fruchtige Ester sind. Ich habe ja jetzt auch schon, keine Ahnung, jetzt vor kurzem sogar mein 2-jähriges Braujubiläum und in der Zeit jetzt über 63 Sude gemacht. Also ich kann mir halt auch schon nicht erklären, warum das dann tatsächlich bei manchen Bieren dann doch irgendwie ein bisschen fruchtiger wird und bei manchen nicht, aber hier echt, ich habe gerade wirklich gedacht für einen Moment, das ist, du hast irgendwie über irgendeinen Umweg, den ich mir nicht erklären kann, mein Bier bekommen und hast, weil ich auch genau in den gleichen Dosen abgefüllt habe, das Münchner Dunkel.
Genau.
Und ich hab's in deinem Blick gesehen,
dass du das dachtest, ja.
Alter, ich dachte gerade so, ich habe so ein Déjà-vu. Meine Güte.
Aber es finde ich halt auch so witzig, ne? Dass die Schüttung halt einfach ein bisschen komplizierter ist und dass man hier einfach eine Quaik genommen hat bei Zimmertemperatur und man trotzdem an vor allen Dingen auch deinen Münchner Dunkel rankommt, was auch sehr, sehr stiltypisch war.
Genau.
Und grundsätzlich halt auch diesen Stil so gut trifft und das einfach nochmal, das wollte ich auch so nochmal mitgeben, weil das ist einfach so cool ist, dass mit der Oslo, was da möglich ist, ich habe ja auch schon mit deren Pilz gebraut und das war auch gut. Also das war natürlich leicht fruchtig, sowas würde natürlich in dem Bier untergehen, weil es einfach zu subtil ist, diese Ester, die da entstehen. Aber es ist einfach krass, was möglich ist damit.
Ja.
Das ist schon echt witzig.
Also muss ich auch echt sagen, also Oslo war für mich auch so, als ich das erste Mal damit gebraut habe, völlig verrückt. Und dann habe ich ja auch dann nochmal wirklich einen Pilz damit gemacht und auch das war wirklich richtig gut. Also ich meine, natürlich hatte ich da ein bisschen Polaris immer im Aroma halt eben gehabt, weil ich halt eine Hopfengabe da gemacht habe an der Stelle. Aber trotzdem, also von super eine Fruchtbombe, wie Bernd Unger das halt so beschreibt, weiß ich nicht. Sehe ich überhaupt nicht, aber es kann halt auch, du weißt ja auch nie zum Beispiel, ne, wie du ja jetzt gesagt hast, du hast jetzt in fünfter Generation gehabt, keine Ahnung, wer die vorher in den Händen gehabt hat und was da noch auf dem Weg irgendwie, man müsste eigentlich, um das wirklich objektiv vergleichen zu können, sagen, jeder kauft sich einen freshen Pitch und kann am Braut unter den 100% gleichen. Und das ist halt schwierig.
Also die Oslo, die war jetzt auch wieder die Oslo war jetzt auch wieder verfügbar. Ich glaube sogar bei Hopfen und Mehr. Mhm, bin mir jetzt gerade nicht sicher. Und ich habe mir auf jeden Fall direkt wieder ein Päckchen gesichert, weil
ich auch.
Erstens, ich fand meinen Pilz gut und jetzt fand ich dieses Münchner Dunkel auch so geil mit der. Und dann musste ich einfach, nachdem dann dieser Split-Batch mit der Oslo, mit der geernteten Oslo so ein bisschen schief gegangen ist, musste ich mir jetzt einfach nochmal eine frische Packung bestellen, weil genau das, was du sagst, eine frische Packung von der Hefe in einem Bier und dann ist es wirklich auch vergleichbar. Dann kannst du das auch mal geben und sagen, pass auf, ist das jetzt fruchtig oder ist es nicht fruchtig oder wie auch immer. Aber ja, cool. Dann ist die Überraschung ja geglückt.
Auf jeden Fall. Also ich war gerade echt so ein bisschen so, oh mein Gott, ist es gerade mein Münchner Dunkel. Wirklich. Also geiles Bier, Dominik. Echt. Props an dich. Geiler Typ. Mach weiter so. Du bist auf einem guten Weg. Also wirklich, echt. Hammer.
Ja, finde ich auch.
Ja, und ich werde mir jetzt an diesem schönen Sonntagnachmittag noch das eine oder andere Bier genehmigen und vor allem das hier halt auch noch austrinken, was der Dominik mir zugeschickt hat, beziehungsweise du mir zugeschickt hast vom Dominik. Und genau, würde einfach sagen, jetzt geht's ja dann quasi zum zweiten Teil der Hopfengaben im Heißbereich und wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Spaß beim Zuhören. Und ja, was würdest du noch sonst ergänzen, Paul? Gar nichts, ne?
Nee, du hast es gut gesagt. Ich wünsche euch auch viel Spaß dabei. und ich werde jetzt auch noch das Bier austrinken und dann gibt's, glaube ich, wirklich Kaffee und Kuchen mit den Ladies des Hauses.
Ach, ja, stimmt.
Und dann den Sonntag entspannt ausklingen lassen. Und was ich vielleicht noch hinzufügen kann, ist, sorry, dass die Folge ein bisschen später erscheint. Das lag aber an mir, weil ich einfach krank war. Vielleicht hört man es auch noch so ein bisschen. Also ein bisschen verschnupft bin ich auch noch, aber ich wollte einfach keine Folge aufnehmen, wenn ich irgendwie so wie so ein Schluck Wasser in der Kurve hänge. Ja.
Und das sage ich auch immer.
Ja, das wäre irgendwie, glaube ich, auch nicht so cool geworden, auch für euch. Deswegen haben wir einfach ein bisschen gewartet. Seht's mir und uns nach und ja, viel Spaß mit dem zweiten Teil der Aromagaben.
Genau, viel Spaß.
Dann kommen wir zu den Aromagaben. Vereinfacht sprechen wir auch von Aromagaben, auch wenn wir Geruch und Geschmack meinen. Dave, verzeihst du mir einen ganz kurzen Exkurs, weil es mir so ein bisschen eine Herzensangelegenheit ist, geht um Geschmack.
Ja.
Riechen und so Sachen.
Ja.
Okay. Ich finde das mit dem Geschmack immer so schwierig, weil auf der Zunge schmecken kannst du eigentlich nur süß, sauer, salzig, bitter und
Umami.
Umami, genau. Und der Geschmack an sich spielt sich aber auch in der Nase ab. Also das Schmecken an sich.
Nasal, ne? Genau.
Ja, aber eben retronasal, also von hinten. Genau. Es kann keiner eine Erdbeere identifizieren, wenn er sich die auf die Zunge legt und sich die Nase zuhält. Die wird einfach nur süß schmecken. Und wenn du dann quasi die runterschluckst und ausatmest, dann wirst du sagen, bäm, das ist eine Erdbeere. Und durch das Kauen und Runterschlucken gelangen eben diese Duftstoffe durch den Rachen in die Riechschleimhaut. Und diese werden aber anders wahrgenommen. Die werden nicht so streng wahrgenommen, als wenn du da dran riechen würdest. Das nennt man auch, und das finde ich ganz witzig, Limburger Cheese Phänomen. Kennst du das?
Nein, aber ich kenne Limburg und ich kenne Käse.
Du kennst
und ich weiß, was Phänomene sind.
Okay, also dann hast du alles, was man dazu braucht. ich kann nämlich nicht ganz so mitreden, kann es mir aber gut vorstellen, weil ich mag halt keinen Käse, aber das ist eine andere Sache. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass ein Limburger beim Essen geschmacklich so wahrgenommen wird, wie er riecht, wenn man den frisch auspackt. Und das ist dieses Phänomen, was da
beschrieben
wird. Der riecht viel strenger, als wenn man ihn isst und dann quasi so die Aromen wahrnimmt, die da entstehen.
Das sollte ich echt mal machen, weil wir haben einen ganz guten Käse hier und vielleicht machen wir das wirklich so, dass wir mal die Nase zuhalten beim Schmecken und dann halt, ja, ich kriege schon ein zustimmendes von aus dem Off.
Übertragen aufs Bier gibt ja auch immer wieder diese Aussage, die liest man ja immer mal wieder, es schmeckt nicht so intensiv, wie es riecht. Das ist aber echt relativ, weil du kannst halt diesen tropischen Fruchtkorb, den du vielleicht in der Nase wahrnimmst, den kannst du halt auf der Zunge nicht schmecken.
Das nee, weil es wahrscheinlich die Süße fehlt, die du assoziierst mit den Früchten. Und das kannst du wieder nur machen, wenn du Laktose oder sowas nimmst oder eine hohe Restsüße hast.
Naja, das Problem ist ja, du hast keine... wenn du eine Süße noch mitgibst, dann würde das natürlich das noch mal super unterstützen.
Vom Ganz Geschmack. Genau.
Ja. Petro noch alle zusammen. Das ist auf jeden Fall so. Und man kann aber dieses Petronasale Riechen verstärken, indem man zum Beispiel Kaubewegungen macht oder es gibt ja auch dieses Hashtag Weinbeißen, sag ich mal. Diese Weinsommeliers oder auch Weinkenner, muss man nicht unbedingt immer Sommelier sein, die machen ja immer so Kaubewegungen und so Beißen, ne, um dieses und schlucken also, so ganz kleine Schlucke immer nur runter.
Ja, kennst du diesen Braxatoris?
Ja. Ja, genau. Da hörst du ja eigentlich nur Schmatz und Kaubegeräusche. Es ist nicht lecker beim Zuhören, aber er macht es eigentlich, um diesen Effekt zu verstehen.
Das ist richtig. Das war so witzig, ey. Moin, moin, lieber Craft in IPA. Freundlich grüße dich.
Zwei Beispiele noch und dann bin ich auch schon fertig mit meinem kleinen Exkurs. Wenn du dir zum Beispiel jetzt wieder eine geile Pizza machst und ja, wahrscheinlich schon wieder, ne? So viel Teig.
Der Teig, ja, der hört halt nie auf.
So, ja, dann
wie bei Art Attack, dieser Salzstreuer, kennst du das noch?
Ja.
Das war echt cool. Der wurde auch nie leer, ey. Das Ding, weißt du, ein 300 Meter großes Gemälde mit einem so einem kleinen Salzstreuen.
So geht es dir mit dem Pizzateig, deswegen muss er jeden Tag Pizza essen.
Ehrlich,
ey. Naja, egal, aber wenn du dir jetzt eine fette Pizza reingefahren hast und danach nochmal einen Schluck mit einem Schluck Bier nachgespült hast und musst dann, ich sag mal, aufstoßen, dann ist dir dieser Geschmack auch nochmal sehr, sehr präsent, aber das ist eben genau das Retronasale, ne? Dass du das dann voll in die Nase von hinten in die Nase kriegst. Um es mal zu sagen. Und deswegen dann dieser Geschmack so vorkommt. Oder was ich auch witzig finde, ist, man sagt ja ganz oft, wenn man erkältet ist, ich schmecke nichts und das Essen macht keinen Spaß und so weiter. Mhm. Aber es ist ja, also die Nase ist.
Ich was, aber die Nase ist halt nicht genau, dabei, die ist nicht on fleek.
Und wenn die Nase nicht on fleek ist, dann macht es halt auch keinen Spaß.
Nee.
Das war mal ein ganz kurzer Exkurs, weil ich das immer wieder höre und es mich persönlich immer so ein bisschen nervt. Ich wollte es einfach mal loswerden. Ja, zu Aroma oder Aromagaben. Das wird ja auch oft von der Hopfenblume gesprochen oder die Amis sagen Noble Hop Aroma. Genau, nur da, aber das ist doch, glaube ich, so das Ambivalenz zu dieser Hopfenblume, die oft gern so beschrieben wird. Die Hopfenblume, weiß ich nicht, ob das auch der tropische Fruchtkorb und so weiter ist, aber naja, in diesem Zusammenhang spricht man auf jeden Fall auch davon oder hört immer mal diese Worte. Und welche Substanzen jetzt wirklich zu diesen Hopfenaromen führen und das ist einfach nicht eindeutig oder nicht abschließend geklärt. Und Dave und ich werden es jetzt wahrscheinlich in dem Podcast ja auch nicht hinkriegen, das komplett zu beschreiben. Aber es gibt natürlich, wie das Buch The New IPA, es gibt super viele Bücher darüber. Es gibt sehr viel.
Im Brückelmeier steht, glaube ich, auch ziemlich viel zum Thema Hopfen.
Ja, Brückelmeier ist auch cool, auch zur Bitterung von verschiedenen Bierstilen, wo das wie Sinn macht, die Hopfengaben zu verteilen. Auch absolut empfehlenswert. Pack mal auch in die Shownotes. Auf jeden Fall gibt es aromawirksame Verbindungen im Hopfen und diese Aromastoffe sind überwiegend im Hopfenöl zu finden. Ne? Und diese flüchtigen Verbindungen, die sind sehr flüchtig, das hat der Dave eingangs schon mal erwähnt, da hat man so ungefähr 440 bis jetzt herausgefunden ich glaube, wenn man einfach noch mehr testet und noch mehr gucken würde, würde man noch viel mehr finden, aber man kommt jetzt schon mit denen, die man gefunden hat, nicht so richtig zurecht, die sich verbinden und wieder abbauen und umwandeln und so weiter. Aber da gibt es zum Beispiel sauerstoffhaltige Bestandteile in dem Hopfen oder in dem Hopfenölen und das ist was man immer mal wieder hört, Linalool, Citronol und
Linalool, Citronol und
Geraniol. Genau. Ey, super, ey, wir sind ja quasi zweisprachig. Können wir das,
nicht schlecht. Machen wir demnächst, ey. Ich mach dann hier so.
Ja, genau. Und du musst aber immer mitten reinsprechen. wie bei so einer geilen Übersetzung im Fernsehen oder so, wenn die den eigentlichen Ton nicht runterfahren und dann der Übersetzer genauso laut drauf spricht.
Also, ja, vor allem geil ist, wenn du irgendwie was guckst und dann spricht er auf einmal Deutsch und dann übersetzt er das auf Englisch und du denkst dir so, Alter. Warum?
Aber genau diese Verbindungen sind super, super flüchtig und um diese ins Bier zu retten, gibt man die eben am Ende des Kochens dazu.
Und wegen der Biotransformation.
Genau, auf die würde ich dann auch gleich noch kommen.
Achso, ja, aber ich wollte das schon mal die Leute ein bisschen triggern.
Super wichtig, dazu haben wir auch eine Frage bekommen, kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Ja. Da wäre jetzt die Frage, warum gibt man sie dann nicht einfach in Whirlpool oder nur in Whirlpool oder nur zum Stopfen? Und da gibt's auch ein paar Studien zu, dass es eben Sinn macht, den Hopfen an verschiedenen Zeitpunkten des Kochens zu geben und vor allen Dingen auch am Ende, um das Hopfenaroma abzurunden. Und da gibt's auch eine spezielle Studie dazu, die ich rausgesucht habe. Da wurde verglichen ein Bier, was nur gestopft wurde, mit einem Bier, was eine späte Aromagabe gekriegt hat.
Ich glaube, die gleiche Studie habe ich auch rausgesucht. Ist auch vom IPA-Buch, ne?
Genau, ja. Mhm. Es wurde halt festgestellt, dass würzige, kräutrige und harzige Aromen mehr in dem gestopften Bier zu finden sind. Und genau das, was du gesagt hast mit der Biotransformation, das kommt jetzt zum Tragen, dass das Bier, was eine späte Hopfengabe bekommen hat, oder
hat
eine
mehr.
Späte Es ist eher fruchtig-zitronig gewesen.
Genau.
Ja. Und man nimmt an, also es ist auch nicht hundertprozentig so geklärt, aber man nimmt an, dass diese sauerstoffhaltigen Hopfenöle, ne, die eingangs erwähnt wurden, Dave hat sie auch in brav auf Englisch übersetzt, dass die während der Gärung dann eine Biotransformation mitbekommen oder transformiert werden und zum Beispiel in Ester und Säuren und andere Alkohole umgewandelt werden. Und
genau.
Ein fruchtiger Eindruck oder ein zitroniger Eindruck entstehen kann, ein floraler Eindruck.
Zum Beispiel ist interessant Koriander. Es hatte viel
Witbier zum Beispiel, ja.
Genau, also Koriander hat zum Beispiel viel Citranellol wohl und das wird dann zu Beta-Citranellol oder so umgewandelt und weiß ich jetzt nicht mehr, aber da packen wir auch einen Link in die Shownotes von Escarpment Labs, eine
120-minütige?
Genau. Nee, das sind 2 Stunden.
Ja, ich weiß es. Ach so, ja. Voll in die Falle gehabt.
Echt, ey. Das wäre die Mausefalle, ey. Nein, aber das ist echt interessant. Ja, guckt euch das mal an.
Deswegen, also ich für mich muss sagen, für ein geiles, fruchtiges IPA macht es einfach Sinn, nicht nur eben krass zu stopfen und krass Whirlpool-Gaben zu geben, wobei Whirlpool natürlich auch super wichtig ist und auch Stopfen ist wichtig für den Gesamteindruck, aber eben auch später Aromagaben hinzugeben. Wer zum Beispiel die Rezepte sich von BrewDog mal angeguckt hat, die haben die ja mal veröffentlicht, da gibt es super viele späte Aromagaben und da wird sich auch mal ein bisschen drüber lustig gemacht. Vielleicht ist es auch ein bisschen viel, sieht natürlich immer krass aus, aber da steckt natürlich schon irgendeine Idee dahinter.
Genau.
Und das ist eben genau die Geschichte.
Da habe ich ja auch nochmal gleich 2 Punkte zu.
Genau. Bei den späten Aromagaben möchte ich nur noch anmerken, die Nachisomerisierung auf jeden Fall beachten. Gerade bei den Leuten, die vielleicht nicht aktiv kühlen, plant das mit ein. Also Nachisomerisierung heißt, dass gerade bei den späten Hopfengaben eben die Alphasäuren weiter isomerisieren, solange die, man sagt, so ungefähr über 80 Grad die Würze liegt und immer mehr Bittere noch eingetragen wird. Und je schneller ihr dann quasi runterkühlt, desto schneller hört dieser Effekt auf und ihr könnt dann die Bitterung damit abschließen.
Jetzt kommen wir kurz zu den Whirlpool-Gaben, beziehungsweise zum Whirlpool oder Hopstand. Diese Hopfengaben kommen halt eben deswegen, also beziehungsweise sind halt nach Flameout und dieser Begriff kommt halt daher, dass die amerikanischen Heimbrauer halt viel mit Gas heizen und dann halt eben die Flamme halt ausgemacht wird und dann noch ein paar Hopfen hinzugefügt werden. Und dadurch, dass es ja eben spät am Brauprozess ist, also gerade am Kochende, kommt halt sehr viel Aroma und wenig Bittere ins Bier und dann halt eben vor allen Dingen unter 80 Grad, also wenn man halt dann erst den Hopfen dazu gibt. Und das Aroma ist halt auch weniger flüchtig wie beim Kalthopfen. Je nach Länge und Dauer des Whirlpools bzw. Hopstands ist halt eigentlich im Prinzip die gleiche Technik, nur dass beim Whirlpool halt ja im Prinzip die Würze angerührt wird im Heimbraubereich, dass man halt einmal kurz mit dem Maischepaddel halt einmal rumrührt, bis sich sozusagen so ein Trubkegel bildet, um halt eben ja das ausgeflockte Eiweiß, den Hopfentrub und so weiter halt in der Mitte zu sammeln und dann klare Würze halt durch den Auslaufhahn abzieht. Im kommerziellen Bereich hat das halt auch eher den Hintergrund, dass man halt einfach möglichst viel Extraktion haben möchte durch den Hopfen, weil da ist es ja halt auch einfach, da geht es ja auch ums Geld und je weniger Hopfen man nehmen kann und die gleiche Wirkung hat, desto besser ist es ja eigentlich. Je nach Länge und Dauer des Whirlpools bzw. Hopstands werden bestimmte bzw. flüchtige Bestandteile ausgedampft. Da gab es jetzt halt auch eben diese ja interessante Studie, die du ja schon erwähnt hattest, dass halt eben das Bier, das Bier mit Whirlpool-Gaben viel mehr Aroma hatte als das nur mit Dry Hop. Aber dazu fand ich jetzt zum Beispiel wieder interessant, mir ist eine Geschichte eingefallen. Ich habe letztes Jahr auf der Braubeviale, wo ich das erste Mal den Felix von Orca Brau getroffen habe, der hatte ja irgendwie so ein One-Shot oder so Bier, also ein Double Dry Hop, Double IPA, nur mit, also Kalthopfen. Hm. Und das war alles andere als schlecht, das war richtig, richtig gut.
Aber weißt du noch, welcher Hopfen das war, zufällig?
Ja, nee, steht drauf Citra Simcoe Mosaic, glaube ich. Und kein Witz, das war echt super. Das war echt ein richtig gutes Bier. Und es hat halt auch viel Aroma. Aber ich meine, natürlich, klar, wäre jetzt natürlich der Vergleich gewesen, wie wäre das gleiche Bier mit Hopfengaben im Whirlpool-Bereich gewesen. Und ich denke wahrscheinlich
wäre es noch geiler gewesen.
Ja. Glaube ich auch. Mhm. Aber es war echt richtig, richtig geil. Also wirklich kein Witz. Genau, und es ist halt auch so, dass halt eben bei unterschiedlichen Whirlpool-Temperaturen verschiedene Aromen aus dem Hopfen gelöst werden. Das ist halt deswegen, weil halt einfach diese Aromabestandteile sehr schnell aus dem Hopfen gelöst werden. Und deswegen macht es halt auch Sinn, beim Whirlpool wie beim Double Dry Hopping, also wo man halt eben beim Kalthopfen zwei verschiedene Hopfengaben macht, auch beim Whirlpool sozusagen die Gaben zu schichten. Das heißt, dass man sagt, hey, man gibt halt, wenn man zum Beispiel 3 Gramm pro Liter in Whirlpool geben möchte, bei einem Pale Ale oder so, ist ja eigentlich eine angenehme Gabe, sage ich jetzt mal, es ist noch nicht zu viel, würde ich jetzt sagen, dass man sagt, okay, man macht halt 1 Gramm pro Liter irgendwie bei 100 Grad, 1 Gramm pro Liter bei 80 Grad und 1 Gramm pro Liter bei 60 Grad. Und diese Technik habe ich echt dieses Jahr oft angewendet und das hat echt gut funktioniert, weil das Bier hatte, es war halt viel komplexer einfach vom Hopfenaroma. Und dementsprechend kann ich das nur empfehlen, einfach mal zu testen. Wäre vielleicht auch nochmal ein Experiment wert, dass man sagt, hey, man macht mal halt eins nur bei 100 Grad und dann verteilt man das Ganze nochmal. Dann ist ja vielleicht nochmal ein wichtiges Thema die Dauer des Whirlpools oder des Hopstands. Da gab es ja auch wieder eine interessante Studie vom Buch von Scott Janisch, dass halt bei längerer Whirlpool-Zeit der Geschmack bei gleicher Hopfenmenge einfach viel intensiver war und auch mehr Aroma da war als bei einer kürzeren Zeit. Also zum Beispiel, ich glaube, da wurde 50 mit 90 Minuten verglichen. Und war halt einfach die Würze wahrscheinlich bei den höheren Temperaturen länger in Kontakt mit dem Hopfen war. Ja, und dazu habe ich halt auch nochmal eine Anekdote aus meinen eigenen Erfahrungen. Ich habe mal letztes Jahr einen Smash Pale Ale gebraut. Double Dry Hop mit Simcoe, also halt nur Simcoe. Und da habe ich halt auch einen Hopstand gemacht für 45 Minuten bei 60 Grad. Und dann halt eben nochmal kalt gehopft. Und das war echt so ein intensives Bier. Das war wirklich eins meiner besten Biere, die ich je gebraut habe. Das war mein, keine Ahnung, 6. Sud oder so. Aber ich musste es eigentlich nochmal machen, weil es war hazy. Es war halt Maris Otter.
Und dann aber wahrscheinlich richtig, richtig harzig, oder? So Richtung, so richtig denkgrasig grün, oder?
Also es war schon sehr, sehr fruchtig, bisschen grasig auch, aber wenig eigentlich. Also es war echt ein cooles Bier.
Okay.
Ja. Aber ich kann euch halt auch empfehlen, einfach mal bei so einem Pale Ale mal den Hopstand mal schön zu verlängern oder beim IPA, einfach mal um es zu testen und dann einfach mal zu schauen, was passiert. Also ich hatte das Gefühl, dass es schon viel gebracht hat, weil die Würze halt auch einfach viel intensiver gerochen hat, als wenn ich sonst, keine Ahnung, den Hopfen reinschmeiße und dann direkt weiter runterkühl. Ich meine, macht ja auch Sinn, weil, ne, dann kühlst du runter und dann ist das, ja, und wenn du dann direkt ausschlägst, ist ja dann halt auch die Würze nicht mehr so wirklich in Kontakt mit dem Hopfen, ne?
Genau, ja. Aber das zieht sich echt so durch die ganzen Aromagaben, ne? Also einfach viele verschiedene Aromagaben zu unterschiedlichen Zeitpunkten lassen halt das Aroma komplexer, vielschichtiger erscheinen und Runden es vielleicht auch ab und es passt ein bisschen besser zusammen.
Genau. Ja. Kann man gut so zusammenfassen.
Okay, Leute, die Folge ist, und wir wiederholen uns, glaube ich, am Ende jedes Podcasts, ist länger geworden, als wir geplant hatten.
Wir haben sogar gesagt, bei der Folge, das wird eine ganz kurze Folge, ja, da hat man ja nicht so viel zu sagen. Ja, Bullshit, ey.
Kurz und knapp, aber
die Co-Homolone und Hurensohne, die haben uns wieder...
Die haben uns echt ganz schön eingeheizt und ja, aber wir hoffen, ihr habt einiges mitgenommen und es war wieder eine coole Folge. Uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir haben ein paar leckere Bierchen getrunken, ein schönes Schwätzchen gehalten und freuen uns, wenn ihr weiterhin so fleißig Feedback gebt und gerne immer Fragen stellen. Wir haben auch zu dieser Folge Fragen bekommen, haben aber gemerkt, dass wir wirklich so ziemlich jede beantwortet haben. Deswegen seht es uns nach, wenn wir die jetzt nicht nochmal einzeln erwähnen.
Und genau, wir machen irgendwann nochmal eine Folge, wo wir dann nochmal vielleicht ein bisschen weiter auf das Thema eingehen, beziehungsweise so vielleicht Kochzeit generell, Short and Shoddy in die Richtung. Ja, nur 2:15 sind wir jetzt halt aktuell von der Aufnahmezeit und ja, das wird schon knackig. Also ja. Wir müssen ja noch Futter für die nächsten Folgen aufheben.
Richtig.
Jetzt nicht unser Pulver hier verschießen.
Wir könnten immer so weitermachen, aber
ja. Also ich glaube, unsere Weihnachtsfolge bzw. Jahresabschlussfolge, die wird auch echt die 3 Stunden knacken. Da kann man sich mal, wenn man, weiß nicht, so die Verwandten am Arsch der Welt in Deutschland besucht und so richtig genervt ist, da kann man sich unsere Folge anhören und sich schon mal darauf freuen, dass man sich so richtig einen anzündet, ey.
Das, genau, mit uns zusammen quasi.
Ja, nee, wenn die fahren, dann nicht. Also don't balk and drive.
Ach so, ja, wenn, ja, na dann natürlich nicht, nein.
Aber ansonsten gerne dabei, also das wäre auf jeden
Fall. Aber es ist schön, unsere Folgen werden Richtung Jahresende immer länger.
Okay, hoffentlich kriegen wir den Trend auch rückwärts hin, wenn es dann Januar ist.
Wenn es dann 2021 ist, aber ja. Hinten wird die Ente dick, ne?
Ja.
Schauen wir mal.
Oh fuck, das ist gut.
Okay, Leute, okay. Macht's gut.
Ja, genau. Adios.
Amigos.